Hier ist Kreis ab mit einer weiteren Episode zum Turnier in Skandinavien. Heute mit den Infos zu den Partien, in denen es um alles geht. Und jetzt viel Spaß mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Sie haben es tatsächlich geschafft. Noch vor 10 Tagen hätten wir es für ein Ding der Unmöglichkeit gehalten, aber die deutsche Handballnationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft und das absolut verdient nach einer, wie ich finde, fast schon souveränen Leistung gegen Vize-Weltmeister Kroatien. Und es gibt natürlich viele Dinge zu besprechen. In der heutigen Folge schauen wir intensiv auf diese tolle Leistung zurück. Wir schauen auf die einzelnen Akteure, was besonders gut funktioniert hat, was schwierig war. Wir schauen auch auf die Kritik von Dago Sigurdsson, da hat sich ja dann auch ein bisschen was getan, ihr habt es alle mitbekommen und wir schauen natürlich auch voraus auf das Endspiel, denn die Sendung morgen erscheint dann erst nach dem Finalspiel, das ist ja ganz logisch, aber zunächst mal sage ich hallo und herzlich willkommen an Zoe Tasovali, die unter anderem für die dpa und Radio Essen unterwegs ist. Hallo Zoe.
Hallo Sascha.
Ja, im Vorfeld des Spiels hatten wir miteinander Kontakt und du hast gesagt, ich darf gerne bei dir in Essen vorbeischauen, ist ja von Dortmund aus nicht so weit, dann könnte ich mit einer sehr emotionalen Begleitung das Spiel verfolgen. Das hat jetzt zeitlich alles nicht geklappt, denn ich möchte ja gerne auch schon die Sendung aufnehmen und so weiter, aber dann haben wir beide auch irgendwie festgestellt, und das war ja auch in der Sendung vorher mit Martin Schneider der Fall, wichtig ist es bei den Kroaten, die Emotionen rauszunehmen. Und jetzt im Nachgang des Spiels ist das auch etwas, was mir aufgefallen ist. Das mag jetzt ganz kurios klingen, aber andere Auftritte der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier haben mich deutlich mehr gefesselt als diese Partie heute, obwohl es das Halbfinale war. Ist eigentlich kaum zu glauben, aber war vielleicht genau das, was man gebraucht hat, um diesen Kroaten dann auch das zu nehmen, was sie so sehr auszeichnet. Wie hast du diese 60 Minuten erlebt?
Ich bin da schon auf jeden Fall ganz bei dir. Also ich war auch sehr überrascht, dass sich die Deutschen diesmal nicht haben anstecken lassen von dieser kroatischen Mentalität, von dieser kroatischen Emotionalität. Ich finde, man hat auch den Unterschied da gemerkt, weil sie sind sehr ruhig geblieben. Normalerweise, wenn die Kroaten mal, oder egal welche Mannschaft, wenn die mal rankommen, werden die Deutschen sehr unsicher. Dann passieren einfach viel zu viele Fehler. Und dann kippt das Spiel leider auch oft nicht zu unseren Gunsten. Und das, finde ich, haben sie heute sehr, sehr gut gemacht. Die sind sehr nüchtern aufgetreten, will ich das einfach mal sagen. Also ja, die haben sich gefreut. Die haben auch die Emotionen rausgelassen dann immer nach einem Block von Fischer oder nach einem Tor von Juri Rehners oder wem auch immer. Aber dann wieder sehr, sehr schnell zu sich gefunden, fokussiert geblieben über 60 Minuten. Und das hat mir wirklich, wirklich super gut gefallen heute.
Ja, also viele Punkte hast du jetzt schon angesprochen in deiner Antwort, wo ich natürlich auch nochmal einzeln drauf eingehen muss, weil lass uns mal der Reihe nachgehen. Die erste Hälfte war ja sehr, sehr eng und es gab immer wieder Situationen, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, wo man länger drüber sprechen kann, was gut und was schlecht war. Ich möchte mal damit beginnen, dass Ivan Martinovic in der Anfangsphase das kroatische Spiel komplett bestimmt hat. Und da hatte die deutsche Mannschaft in der Defensive durchaus Probleme, weil keine Frage, ist ein Weltklasse-Spieler, aber den unter Kontrolle zu bringen, sehr, sehr schwer. Und er hat das sehr, sehr gut gelöst. Und da hatte ich auch ein bisschen die Befürchtung, dass er es vielleicht über 60 Minuten durchziehen kann.
Ja, ich hatte tatsächlich diese Befürchtung nicht, weil man muss überlegen, dass Kroatien einfach sehr geplagt von Verletzungen und Krankheitsausfällen war und ist und eben nicht so viele Wechselmöglichkeiten bestehen. Deswegen war ich mir eher sicher, dass Ivan Martinovic nicht durchspielt und nicht eben dieses Niveau halten wird. Und am Ende muss ich sagen, dass ich ganz froh bin, dass ich damit recht behalten habe. Aber klar, die Anfangsphase gehörte ihm, aber er war auch einfach der Alleinunterhalter. Aber genau deswegen, weil die Kroaten nicht viel wechseln konnten. Sirna ist ja dann auch noch ausgefallen. Und ja, wer bleibt denn dann noch außer Ivan Martinovic? Nicht viele.
Ja, das war natürlich bei Sirna schon so ein Ausfall, der den Kroaten nochmal richtig wehgetan hat. Und du hast es angesprochen, sie sind von Verletzungen geplagt, ja schon im Vorfeld des Turniers. Das zieht sich übrigens bei den Kroaten durch die vergangenen Turniere. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Spieler auch gerne mal, also gerne natürlich nicht, aber gerne mal mit Verletzungen anreisen und auch für ihr Land wirklich alles auf der Platte lassen.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich finde, man merkt das auch und man sieht auch oft die Unterschiede zwischen Verein und Nationalmannschaft. Bestes Beispiel ist Ivan Martinovic. Ich glaube, der hat die vergangenen, also Olympia und die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr verletzt gespielt, ist dann ja auch dann verletzt zurück zu damals den Rhein-Neckar-Löwen ja gegangen. Und seine Priorität ist ja ganz klar die Nationalmannschaft. Also das gilt wahrscheinlich für alle anderen auch. Und die wollen einfach Titel gewinnen. Die sind so unfassbar stolz, für ihr Land zu spielen. Und das steckt irgendwo natürlich auch an, wenn man so als Handballfans zuschaut, ne? Aber ich glaube, aus sportlicher Sicht ist das ja besorgniserregend, muss man dann sagen.
Ja, da kommen wir gleich noch zu diesem Thema Überbelastung. Und ich habe es ja eben gesagt, wir sprechen auch noch logischerweise über die sehr emotionalen Worte von Dago Sigurdsson am Tag vor dem Spiel, die meiner Meinung nach auch völlig richtig gewesen sind. Aber lass uns bei der Partie bleiben, logischerweise. Die deutsche Mannschaft hat vor der Pause auch Hilfe bekommen von Andreas Wolf. Der hatte da schon eine relativ gute Quote und er ist das ganze Spiel durch sehr gut geblieben und ist ja dann hinterher auch zum Spieler des Spiels gewählt worden mit einer Quote von, ich glaube, um die 33%. Also das war mal wieder hervorragend. Und was auch sehr gut funktioniert hat, war der Innenblock, wenn wir jetzt mal Martinovic ausklammern. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, als dann später irgendwann noch Justus Fischer reinkam, den wir gleich vielleicht nochmal extra erwähnen müssten oder sollten, weil er in der zweiten Hälfte wirklich herausragend Abwehr gespielt hat. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und da hast du auch gemerkt, dass die deutschen Spieler ein gutes Timing hatten in den Zweikämpfen, dass sie aggressiv waren, aber passend aggressiv.
Ja, das passend aggressive ist genau das Richtige. Ich finde, das war heute insgesamt auch eine Mannschaftsleistung. Ich finde, man hat gemerkt, dass nicht einer allein die ganze Bürde irgendwie tragen muss oder dieses Team ins Finale schießen muss, sondern es hat sich auf vielen verschiedenen Schultern verteilt, egal ob im Angriff oder in der Abwehr oder dann hinten natürlich im Tor mit einem überragenden Andi Wolf mal wieder. Und ich glaube, das hat der Mannschaft insgesamt auch sehr, sehr gut getan. Ich finde, die haben sich in der ersten Halbzeit beim 7-6 ein bisschen schwer getan. Ich glaube, da es ist natürlich auch immer schwer zu verteidigen. Man ist dann immer ein Mann weniger, logischerweise. Und dann 15 Minuten das zu verteidigen, es klappt natürlich nicht immer zu 100%. Das hatten die dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser im Griff. Da haben aber die Kroaten auch nicht mehr so oft das 7-6 angewendet. Das kam uns dann auch, glaube ich, sehr zugute.
Was mir heute sehr gut gefallen hat, auch schon in der ersten Hälfte, dass die deutsche Mannschaft ein bisschen mehr ins Tempo gegangen ist.
Sascha, da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Ich meine, wir sprechen wie oft schon oder haben wie oft drüber gesprochen, dass diese Mannschaft Tempo kann, dass wir die Spieler dafür haben, um dieses Tempo zu gehen. Wir haben es in den Testspielen gegen Island gezeigt, wir haben es in den Testspielen gegen Kroatien gezeigt und dann während der EM war eigentlich nichts mehr davon zu sehen. Und heute war das wirklich, also für mich als Zuschauerin, als Fan dieser Mannschaft, das war wirklich ein Befreiungsschlag, dass die endlich mal so aufgetreten sind, wie sie es auch wirklich können. Schnelle Mitte, wirklich toll gearbeitet hinten, den Ball schnell nach vorne, über die Außen. Es war wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel.
Man bekommt irgendwie so das Gefühl, wenn man darüber noch mal ein bisschen konkreter nachdenkt, dass die eventuell vor der Partie noch mal genau darauf hingewiesen haben. Kroatien insbesondere im 7-6 hat dann vielleicht auch Probleme im Rückzugsverhalten. Das ist nicht unbedingt die allergrößte Stärke der Kroaten, finde ich zumindest. Da gibt es Teams, die das deutlich besser können als der Vize-Weltmeister. Und das hat die deutsche Mannschaft sehr, sehr gut ausgenutzt. Und ich sag mal so, das war zumindest mein Gefühl, in der 40. Minute war das Spiel entschieden und das lag dann daran, dass die Kroaten zwar nochmal nach dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer erzielt haben, aber dann gab es ja auch einen 5-0 Lauf der deutschen Mannschaft, daraus wurde dann sogar, jetzt muss ich nochmal gucken, ein 8-2 Lauf insgesamt, dann stand es irgendwann 25-18, wie gesagt, nach 40 Minuten und da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja kaum zu glauben, unfassbar souverän, wie die Mannschaft dieses Spiel gestaltet, zumindest mal bis zu diesem Zeitpunkt.
Ja, bis zu diesem Zeitpunkt war ich auch noch sehr, sehr entspannt und dachte dann wirklich, ach, ich kann jetzt endlich mal ein Spiel dieser Mannschaft schauen, ohne einen Herzinfarkt zu haben oder beinahe. Es hat wirklich vieles gut funktioniert. Ich glaube, ihnen war natürlich auch bewusst, darüber sprechen wir ja gleich, dass die Kroaten vermutlich sehr müde sein werden, trotzdem natürlich emotional, aber der Körper kann irgendwann nicht mehr. Das hat man dann natürlich auch im Verlauf des Spiels gemerkt, dass die Kroaten einfach immer müder, immer ja ungenauer wurden und da vieles auch gar nicht mehr so richtig zusammenlief. Und das haben die Deutschen natürlich ausgenutzt. Also gerade auch, wenn wir nochmal über das 7-6 sprechen, das Tor ist leer. Und Da reicht eine gute Abwehr, der Ballgewinn und dann einfach rein ins leere Tor oder dann aber nach einem Tor schnell in die Mitte und dann wieder ins leere Tor. Und solche einfachen Tore haben heute wirklich gut getan. Sie haben Kräfte geschont, was sehr, sehr wichtig ist, weil man dann auch in den vergangenen Spielen ja auch schon gemerkt hat, dass hier und da ein paar Spieler wohl an ihrem Ende sind. Und das, finde ich, hat heute auch sehr, sehr gut geklappt.
Es waren circa 7,5 Minuten nach der Pause bei diesem 5:0 Lauf des deutschen Teams, in denen Kroatien kein Tor gelungen ist. Und ich denke, dass das so ein bisschen ja auch die Hoffnung bei den Kroaten weggenommen hat. Auch wenn es später nochmal enger geworden ist. Aber das war auch ganz interessant. Ich habe dann hier gesagt, als ich das zu Hause mit Besuch geguckt habe, ich glaube nicht, dass die Kroaten nochmal rankommen können, weil die deutsche Mannschaft ruhig genug wird. Und würden wir dieses Spiel sehen ohne Ton und da würde nicht Deutschland auf der Platte stehen, würden wir sagen, das hat eine Mannschaft fast schon eiskalt runtergespielt.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Man hat ja gemerkt in der zweiten Halbzeit, dass die Kroaten ihren Angriff sehr unvorbereitet gestaltet, also sehr ideenlos waren, teilweise sehr unvorbereitet abgeschlossen haben. Das war ein völliger Kontrast zur ersten Halbzeit, was ja eigentlich bisher immer das deutsche Problem war. Und jetzt haben wir dann irgendwie zwei Seiten der Kroaten gesehen. Und ich war schon ein bisschen nervös, weil man darf tatsächlich diese Emotionalität der Kroaten nicht unterschätzen. Als sie rankamen, war ich wirklich am Zittern, weil ich mir dachte, gut, es reicht, dass einer nervös wird, dann kippt schon die ganze Stimmung in der Mannschaft und dann kann es sein, dass wir aus Doofheit irgendwo dieses Spiel hergeben, völlig unverdient. Deswegen, ich war nicht ganz so entspannt wie du, aber die Kroaten waren einfach müde, Punkt.
Ja, sie waren sehr, sehr müde und das ist natürlich ein Kernthema gewesen an diesem Wochenende, also wirklich... Ja, ein Thema, das völlig zu Recht meiner Meinung nach auch hochgekocht ist und ich fand auch den Zeitpunkt relativ gut. Bevor wir aber dazu kommen, so möchte ich nochmal ganz kurz bei der Partie selber bleiben, weil, wie soll ich es ausdrücken? Ich war deswegen relativ entspannt, weil ich auch in den vergangenen Spielen, wo es teilweise ja auch sehr, sehr eng war, gegen Spanien, gegen die Franzosen, auch wenn man da jeweils verdient gewonnen hat, nicht das Gefühl hatte, dass diese deutsche Mannschaft das Ding nochmal verliert. Und dadurch haben sie bei mir eine Art Vertrauen erspielt und deswegen war ich mir relativ sicher, dass sie in der Lage sind, diesen Vorsprung fast schon zu verwalten.
Ich wünschte, es wäre bei mir auch so, wirklich. Ich hatte dann aber Flashbacks zu vergangenen Spielen. Ich will die Mannschaft überhaupt nicht kleinreden. Wir wissen alle, dass sie deutlich besser und mehr können insgesamt. Ja, die können auf jeden Fall um Titel spielen und das zeigen die ja gerade jetzt. Ich finde es einfach nur schade, dass das jetzt so lange gedauert hat quasi, bis sie dann einfach souverän ein Spiel gewinnen konnten. Gegen Frankreich ist der Knoten geplatzt. Jetzt gegen Kroatien war es noch mal eine Spur souveräner. Und ich glaube, da ist es auch langsam an der Zeit, dass wir mal über Justus Fischer reden, weil dieses Abwehrmonster war für mich heute der Man of the Match.
Ja, das muss ich auch sagen. Also Justus Fischer hat ein überragendes Spiel gemacht und man hätte sich natürlich auch für ihn entscheiden können, als es darum ging, den Spieler des Spiels zu wählen. Und er hat ja dann hinterher auch im Interview gesagt, dass das natürlich in der Abwehr im zweiten Durchgang extrem gut funktioniert hat, weil sie sich anscheinend auch in der Halbzeit nochmal darauf fokussiert haben, Andreas Wolf bei den Abschlüssen aus dem Rückraum der Kroaten nochmal ein bisschen mehr zu unterstützen. Und das hat dann ja mit dafür gesorgt, dass man eben diesen Lauf gestartet hat. Also das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Wir müssen mittlerweile feststellen, Zoe, Justus Fischer spielt jetzt nicht sein 10. Turnier, aber man merkt, dass seine Rolle von Turnier zu Turnier wächst und zwar entscheidend wächst.
Ich glaube, das liegt auch an seiner Persönlichkeit einfach. Ich finde, unabhängig davon, dass Justus Fischer ein absolut sympathischer Kerl ist, er will auch lernen und er ist ja auch immer für Kritik offen und reflektiert auch sehr viel, so wie man ihn auch dann in Interviews oder im Gespräch mal erlebt. Und man merkt auch, dass er sehr gut in dieses Team passt, menschlich, aber auch das, was er mitbringt, der ist ja so eine Präsenz. Ich meine, schaff mal bitte 3 Blocks in einem Angriff hintereinander. Also der steht da selbstbewusst wie ein Kasten und spricht sich gut mit seinen Nebenmännern ab. Er steuert das auch sehr, sehr gut. Und als ich das dann gesehen habe, gerade diese Szene, dachte ich mir, es ist irgendwie, als wäre Tom Kießler auf der Platte und würde in der Abwehr stehen. Also Justus Fischer hat das überragend gemacht und er hat das auch überragend für einen Tom Kießler irgendwo natürlich auch gemacht und ich freue mich sehr für ihn und er hat ja auch von sich gesagt, das war mit Abstand sein bestes Spiel.
Naja, wenn er das sagt, dann sagen wir einfach, das stimmt, ja. Also definitiv. Er hat überragend gespielt, hat ja auch 4 Tore gemacht bei 4 Versuchen. Also auch das ein wichtiger Punkt, dass er in der Offensive in der Lage ist, die Mannschaft auch zu unterstützen mit seinen Toren. Was können wir noch besprechen von diesem Spiel? Na, wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet und es war ja auch meines Erachtens relativ ersichtlich. Lag natürlich auch an der tollen Abwehrleistung der deutschen Mannschaft, aber die Kroaten hatten irgendwann einfach keine Power mehr. Und ein Kollege hat mir geschrieben, da bahnt sich hier ein Skandal an. Der war auf dieser Pressekonferenz, auf der besagten, wo Alfred Gislason natürlich auch als Vertreter der deutschen Mannschaft war und noch jeweils ein Spieler. Es war ein Monolog von Dago Sigurdsson und ich weiß nicht, ob er danach noch irgendeine weitere Frage überhaupt beantwortet hat. Und dann gab es auch ein Foto, wo er irgendwie seine Jacke umzieht und den PK-Raum verlässt. Er war stinksauer und das hat natürlich gleich mehrere Gründe. Erstmal ist es der straffe Spielplan, der ist generell straff, weil die meisten Mannschaften alle 2 Tage spielen müssen. Das Problem ist aber gewesen, dass die Kroaten in den vergangenen 4 Tagen 3 Spiele absolviert haben und zwischendurch noch einen Reisetag hatten, der aus meiner Sicht alles andere als clever gelöst war. Sie mussten mit dem Bus fahren, dann gibt es auch ein Foto, wo ein kroatischer Spieler im Gang schläft. Natürlich fahren die dann auch nicht erst um 13 Uhr mittags und können irgendwie ausschlafen, sondern sie fahren relativ früh. Dann hatten sie das erste der beiden Halbfinals zu absolvieren. Kannst du den Ärger und den Verdruss von Dago Sigurdsson nachvollziehen?
Absolut. Also ich stehe da total hinter seiner Aussage und es geht einfach um die Sache und er hat im Kern einfach recht. Es ist einfach eine sehr, sehr hohe Belastung. Ich meine, wir reden ja jetzt auch nicht das erste Mal darüber und ich finde auch nicht in Ordnung, wenn die EHF dann sagt, ja, aber es war ja im Vorfeld schon klar, wie dann die Planung sein wird. Ja, es mag im Vorfeld schon klar gewesen sein, aber das macht es ja nicht besser. Es ist ja trotzdem eine Zumutung. Da stehen nach wie vor Menschen auf der Platte und diese Menschen versuchen natürlich auch ihr Bestes zu geben. Irgendwann ist der Körper aber eben auch am Ende. Reisestrapazen, dann versuchen sie ja trotzdem irgendwie noch, ne, sich wie Sportler gut zu ernähren, die nötigen Kalorien zu sich zu nehmen, genügend zu schlafen. Also wie soll man denn da überhaupt noch funktionieren? Also ich schaue mir das jedes Jahr an und ich bin jedes Jahr bei jedem Turnier erneut schockiert über die Zustände. Wie kann man sowas denn einfach akzeptieren und gutheißen, weil es ja bisher funktioniert hat oder weil sich bisher kein Widerstand geregt hat? Deswegen, ich stehe da voll hinter Dago Sigurdsson. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass Alfred Gislason ihm dazu gestimmt hat. Kurz und knapp zwar, aber er hat ihm zugestimmt. Und ich habe auch schon den aktuellsten Bericht von den Kollegen vor Ort gesehen, wo auch Juri Knorr nochmal im Interview gesagt hat, dass er hinter Dago Sigurdsson steht. Er hat viele Punkte angesprochen, in denen er ihm auch zustimmt und er das auch nicht optimal fand und auch sagt, dass das sicherlich entscheidend dafür war, dass Deutschland am Ende gewonnen hat.
Das glaube ich nämlich auch. Und ich finde, das gehört auch zu einer ehrlichen Analyse dazu. Den Kroaten sind sichtlich die Kräfte ausgegangen. Und das ist auch ganz normal. Wir haben eben darüber gesprochen, dass sie sowieso schon nicht so viele Wechselmöglichkeiten haben. Okay, dann kann man sagen, musst du deine schwächeren Spieler einsetzen, da hast du Pech gehabt. Aber die Voraussetzungen, mit denen die Kroaten in dieses Halbfinale gegangen sind, empfinde ich als maximal unfair. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und natürlich gibt es Gründe dafür, warum das so ist. Und dann gab es ein erstes Statement der EHF als Reaktion darauf. Und da haben sie dann gesagt, ja, bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, da hätten die Kroaten auch in Karlovac übernachtet und nicht in Zagreb und wären immer hin und her gefahren. Ja, der Unterschied war aber auch, dass sie sonst bis auf dann natürlich das Finalwochenende alle Spiele, beziehungsweise sogar nur das Finale, in Kroatien absolvieren konnten mit der Unterstützung von 15.000 Zuschauern. Und ich glaube schon, dass das dann nochmal was anderes ist, dass das dann einfach mehr Kräfte auch freisetzt in schwierigen Situationen. Denn da hatten sie ja auch auf dem Weg ins Endspiel sehr, sehr enge Partien, die sie absolviert haben. Also das war alles andere als leicht, viel Energieverlust damals. Ich finde aber, jetzt ist das eine andere Situation. Sie sind dann auch noch in dem Hotel in Silkeborg, also nicht in dem in Herning, wo es nah zur Halle ist, auch noch da untergebracht. Auch das aus meiner Sicht dann falsch. Da müsste man überlegen, dann wenigstens da ein bisschen cleverer zu sein. Dann finde ich, waren einige Aussagen der EHF in diesem Statement auch nicht so wirklich clever. So, und einen Tag später gibt es ein weiteres Statement der EHF, dass sie jetzt in Zukunft alles verändern wollen. Und was mich eigentlich am meisten ärgert ist, ich finde, bei der EHF, auch im Vergleich zur IHF, arbeiten sehr, sehr viele vernünftige Kollegen. Das ist meine Erfahrung über all die Jahre. Die wissen das ja auch. Es wäre kein Problem gewesen, das Turnier in Schweden zumindest oder auch in Oslo einen Tag vorher oder vielleicht sogar zwei Tage vorher beginnen zu lassen. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Das Turnier wäre an den jeweiligen Standorten einen Tag vorher losgegangen, aber natürlich auch einen Tag vorher zu Ende gegangen. Und an einem anderen Standort vielleicht hätte es zwei Tage vorher begonnen. Also man hätte kein wirklich längeres Turnier gehabt, man hätte einfach nur früher angefangen. Warum fehlt denn deiner Meinung nach da ein bisschen die Weitsicht? Ich meine, da hätte man doch einfach nur mal ein bisschen drüber nachdenken müssen.
Das frage ich mich leider ganz, ganz oft in diesem Sport und wenn so Events organisiert werden, warum da einfach nicht mal weiter gedacht wird. Ich kenne natürlich jetzt nicht die Regularien, ich weiß jetzt nicht, worauf die da jetzt immer im Detail achten und wie die das überhaupt planen, aber für uns Außenstehende wirkt das natürlich erstmal so, ja, wo ist denn das Problem, einfach hier und da nochmal einen Tag dran zu setzen oder beziehungsweise das ein bisschen zu verschieben, weil du musst ja einfach immer davon ausgehen, dass sich Mannschaft A am Ende auch fürs Finale qualifizieren kann. Und wenn Mannschaft A in Malmö spielt und dann vielleicht im Halbfinale bei den Herning, dann muss man ja dementsprechend planen. Ich meine, heutzutage ist das ja eigentlich ganz einfach mit Hilfe von KI oder einfach bei Excel ein paar Formeln eingeben und das einfach sich so ausspucken zu lassen, dass das passt, würde ich jetzt einfach mal behaupten als Laie. Aber ich finde, da hätte man einfach trotzdem früher reagieren müssen und auch die WM im letzten Jahr, wenn wir uns daran erinnern, die Kroaten waren nicht ausgeruht im Finale. Auch da hat denen einen Tag Pause, Regeneration gefehlt, weil die eben die Anreise dann hatten. Ja, sie waren dann da und natürlich hatten sie den Vorteil, dass sie eben das restliche Turnier in ihrer Heimat bestreiten konnten. Alles schön und gut, trotzdem hatten sie einen Anreisetag. Und ich finde, auch das war unfair. Nur damals hat wahrscheinlich niemand gemeckert, weil die Emotionen hochgekocht sind, weil man sich gefreut hat, dass man in einem Finale steht, also in einem Finale einer Weltmeisterschaft. Und damals kam das wahrscheinlich auch gar nicht so hoch. Aber ich erinnere mich, auch da kritische Stimmen gehört zu haben, dass die Zeit nicht gereicht hat.
Ja, sie hat nicht gereicht und dieses Mal hat sie erst recht nicht gereicht. Ich finde, das sind einfach Zustände, die wirklich nur schwer zu ertragen sind. Es soll ja jetzt bereits für die Europameisterschaft der Frauen Ende des Jahres eine Änderung stattfinden. Und vergessen wir nicht, Zoe, die wird in 5 Ländern ausgetragen. Das ist eine vogelwilde Nummer, wie ich finde. Also da hätte man aus meiner Sicht eine bessere Lösung finden müssen, definitiv. Aber gut, es ist, wie es ist. Sie haben jetzt die Turniere in den nächsten Jahren ja auch schon vergeben. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie sie das lösen werden. So oder so, Deutschland steht im Endspiel. Und jetzt habe ich mitbekommen, ich habe eine Nachricht bekommen, dass der Bundeskanzler anreisen wird. Ja, der Bundeskanzler wird mit dabei sein am Sonntag beim Finale in Herning. Und da habe ich eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du die mir beantworten kannst. Was hatte der dann am 14. Dezember zu tun? Hatte der da keine Zeit, nach Rotterdam zu reisen?
Das ist eine gute Frage, Sascha. Und du weißt, ich bin tatsächlich ganz bei dir. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist leider natürlich so, dass der Frauenhandball immer noch sehr unterrepräsentiert ist, auch in der Bevölkerung, in den Medien, finde ich ja auch. Man müsste da deutlich mehr machen, man bräuchte da deutlich mehr Visibilität. Aber ich meine, wer hatte noch gefehlt in Rotterdam generell oder generell bei der Frauenweltmeisterschaft? Wer hat denn noch gefehlt?
Ja, etliche. Ich weiß nicht, auf wen du jetzt hinaus willst.
Ja, der IHF-Präsident.
Ja gut, das ist natürlich eine ganz, ganz spezielle Nummer. Es gibt übrigens aktuell einen Artikel von einer schwedischen Internetseite, solltet ihr mal lesen, mit ein paar Aussagen von Per Bertelsen, der ja lange Jahre Mitglied der IHF war, beziehungsweise theoretisch hatte er ein hohes Amt inne, nicht nur theoretisch, sondern praktisch, und war dann auf einmal weg von der IHF, weil bei den Olympischen Spielen Hassan Mustafa von ihm erwartet hat, dass er ein Schiedsrichterpaar nach Hause schickt, weil laut Hassan Mustafa eine Entscheidung da nicht so gefallen ist, wie er es für richtig gehalten hat. Und dann hat Bertelsen gesagt, er sieht keinen Grund, die Schiedsrichter nach Hause zu schicken. Das wäre nicht in Ordnung. Und dann war er irgendwann nicht mehr auf seinem Posten. Also das sagt natürlich auch eine Menge aus. Aber weißt du, Zoe, Hassan Mustafa, der vertritt ja nicht das Land Deutschland. Friedrich Merz tut das als Bundeskanzler. Und ich finde, wenn eine deutsche Frauenhandballnationalmannschaft ein WM-Finale erreicht, dann kann man das natürlich besuchen. Ja, das ist für mich fast schon eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt auf einmal nach Herning, da kann er hin. Das empfinde ich dann doch als schwierig.
Ja, da hast du auch absolut recht. Also es geht ja einfach darum, dass eine deutsche Mannschaft, egal ob es die Frauennationalmannschaft ist oder die Herren oder egal auch in welcher Sportart, ja, in beiden Fällen müsste ein Bundeskanzler vor Ort sein und eben repräsentativ da sein, das Land unterstützen, diese Mannschaft unterstützen. Das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung natürlich gegenüber den Spielern in dem Fall, aber wäre es auch gegenüber der Spielerin gewesen, die auch ein wirklich Weltklasse-Turnier gespielt haben. Vergessen wir das mal nicht. Und der Hype danach war wirklich sehr groß und tatsächlich auch bei mir in meinem Umfeld. Wir reden immer noch über dieses Turnier. Wir reden immer noch über die Leistung dieser Mannschaft. Das ist nicht vergessen. Ich meine, gut, es ist jetzt auch nicht lang her, ein paar Wochen. Aber trotzdem, das ist so präsent in den Köpfen und so, so viele junge Mädels wollen Handball spielen oder fragen mich dann auch natürlich irgendwie, ob ich denen einen Verein empfehlen kann, dann hier in der Region oder wie man denn am besten anfängt. Also ich glaube, das hat schon seine Spuren hinterlassen und ich würde mir wünschen, in Zukunft, ich meine, wir haben das nächste Turnier in diesem Jahr hier im eigenen Land, dass da einfach mehr passiert, mehr von der Politik, mehr Aufmerksamkeit in den Medien. Da sind wir alle verantwortlich, dass eben auch der Frauensport in den Vordergrund rückt.
Also ich bin seit Jahren großer Verfechter des Frauenhandballs. Das weißt du und das wissen auch alle, die hier zuhören. Und ich empfinde das als sehr wichtig, dieses Thema auch nochmal anzusprechen. Ich bin großer Verfechter auch der Gleichberechtigung und von Equal Pay. Ich bin jetzt nicht jemand, der gendert, weil ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, wie du mit den Menschen umgehst und wie du sie behandelst und nicht, was du sagst, sondern es ist entscheidend, was du tust. Und diese Geste sozusagen, die deutsche Männernationalmannschaft jetzt zu besuchen und zu unterstützen, finde ich großartig, fantastisch. Aber das dann bei den Frauen nicht zu tun, empfinde ich als äußerst schwierig. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig, dass diese Unterschiede immer noch gemacht werden. Wir kommen aber jetzt zum Finale und ich habe eine gute Nachricht für alle und natürlich auch für dich. Bei der WM 2007 gegen Polen hat man in der Gruppe das Spiel verloren und das Finale gewonnen. 2016 hat man in der Gruppe gegen Spanien verloren und das Finale gewonnen. 2026 hat man gegen Dänemark in der Gruppe verloren. Möchtest du mir jetzt sagen, was im Endspiel passiert?
Ich hoffe natürlich, wir gewinnen und tatsächlich, wir alle kennen den Sport, wir alle wissen, dass der Sport und gerade auch so Turniere ihre eigenen Geschichten schreiben, deswegen wäre es super schön, wenn sich das Ganze fortsetzt und wir natürlich im Finale gegen Dänemark gewinnen, das wäre eine Sensation, unabhängig mal davon, dass wir dann 10 Jahre später Europameister wieder wären, das wäre wild, also das wäre wirklich wild, wenn das eintrifft, Sascha.
Ja, es wäre wild. Ich traue es der Mannschaft aktuell zu, denn wenn wir jetzt auch diese Partie Dänemark gegen Island sehen, die sind verwundbar. Die sind zu knacken. Das ist kein mega überzeugendes Turnier der Dänen. Trotzdem stehen sie natürlich im Endspiel und sind der Favorit. Auch das können wir nicht von der Hand weisen.
Ja, die haben natürlich auch 15.000 Leute im Hintergrund, die natürlich sie pushen und motivieren und jubeln und feiern natürlich. Das darf man nie vergessen, was so eine Heimstärke ausmacht. Aber ich sehe das auch so. Die Dänen spielen kein überragendes Turnier. Da war ich auch ein bisschen, ja, schockiert nicht, aber ein bisschen verwundert, weil ich mir eigentlich gedacht habe, gut, die Dänen marschieren da durch, gewinnen jedes Spiel, am Ende werden sie Europameister und zwar ganz deutlich, fertig, Ende, dann haben sie noch den nächsten Titel im Vitrinenschrank und alles gut, aber die Spiele waren gut gespielt von denen. Ich finde nur, es verteilt sich nicht so gut wie aktuell bei der deutschen Mannschaft. Ich meine auch das Spiel heute gegen Island, in der ersten Halbzeit war das die Matthias Gitzel-Show, in der zweiten Halbzeit war das die Simon Pütlik-Show. Ja, die Torhüter, ja, haben sich abgewechselt mit ihren Paraden, war jetzt kein starkes Torhüterspiel, aber allein die Tatsache, Emil Nielsen hält nicht überragend, das kann wirklich ein Plus sein. Vor allem, wenn wir dann einen Andreas Wolf hinten im Kasten haben, der dann vielleicht so hält wie heute oder ja, wie die letzten Spiele auch. Ich meine, er war ja immer gut und wenn er dann gerade eine Schwächephase hatte, war David Späth zur Stelle. Also da sind die Dänen verwundbar und im Angriff, wie gesagt, es sind zwei Männer, die diese Mannschaft tragen.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, dass man das heute sehr, sehr gut sehen konnte, dass sie abhängig sind von diesen beiden Spielern. Jetzt erinnere ich mich aber auch noch an ein Spiel, wo Rasmus Lauge dann im WM-Finale, ich meine 23 wäre es gewesen, gegen Frankreich völlig aufgedreht hat und die Partie fast im Alleingang entschieden hat. Ich glaube mit 9 oder 10 Toren, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ja, das ist natürlich schon, das ist sehr, sehr beeindruckend, was sie immer dann noch an Qualität haben. Jetzt ist auch Thomas Arnoldsen mit dabei im Turnier. Also trotzdem nicht so überragend und souverän, wie das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Die haben natürlich selber diese Messlatte unglaublich hochgelegt und bei denen kann immer noch eine gute Leistung dazu reichen, alle anderen trotzdem zu schlagen. Viktor Hallgrímsson hatte übrigens heute für die Isländer nur 5 Paraden und ich bin mir sicher, wären es nur 10 gewesen, was ja dann auch keine Weltklasseleistung gewesen wäre, wären es nur 10 gewesen, hätte Island am Ende dieses Spiel gewonnen und vielleicht fehlte denen auch im Rückraum nur noch ein Spieler und da soll es ja einen Magdeburger geben, der jetzt aktuell verletzt ausgefallen ist in den vergangenen Partien und dann auch heute mit Jönsson, hätten die diesen einen Spieler auch noch mehr gehabt, ich glaube, dann wäre was gegangen. Was ist dein finaler Tipp für das Spiel?
Also ich werde mich wahrscheinlich sehr unbeliebt machen. Ich habe aber leider in den vergangenen Spielen immer wieder gesehen, dass die deutsche Mannschaft gegen Dänemark sehr nervös wird, sehr unruhig und mir fehlt diese Gewinnermentalität am Ende. Also ich habe das Gefühl, wir behandeln die Dänen als die Übermacht. Ja, sie sind 3-mal Weltmeister geworden. Ja, ist okay. Aber sie sind nicht unschlagbar und das muss man sich auch mal bewusst werden. Und ich wünsche mir, dass das auch in den Köpfen dieser jungen Mannschaft ankommt, dieser jungen deutschen Mannschaft. Und wenn das passiert, könnten sie Dänemark schlagen. Aber ich habe leider das Gefühl, das wird nicht der Fall sein. Deswegen, ich mache mich unbeliebt. Dänemark gewinnt das Ding, die werden Europameister.
Trotzdem wäre es dann ein großer Erfolg für die deutsche Mannschaft mit einer Silbermedaille, wenn wir jetzt überlegen nochmal und uns in die Situation versetzen nach dem Spiel gegen Serbien. Da standen sie schon vor dem Aus, dann hat Österreich noch geholfen mit dem Sieg gegen Serbien. Also da muss viel zusammenkommen bei einer Europameisterschaft, aber ich habe es vor 10 Jahren selber vor Ort erlebt, bei jedem einzelnen Spiel. Da kam auch sehr, sehr viel zusammen und die Mannschaft stand schon vor dem Aus nach der Vorrunde. Und auf einmal hat sich das Ding komplett gedreht mit 5 oder 6 Stammspielern, die gar nicht mit ins Turnier gegangen sind. Also der Handball, der macht viele Dinge möglich und warum nicht auch am Sonntag. Zoe, vielen Dank für deine Einschätzung. Es ist die längste tägliche Ausgabe bei diesem Turnier bislang geworden. Das ist aber auch mehr als nachvollziehbar. Und die nächste und letzte steht natürlich noch an. Die gibt's dann nach dem Endspiel. Falls ihr denkt übrigens, ist ein tolles Format. Schaut vorbei bei patreon.com/kreisab oder in die Shownotes, also die Infos zur Sendung findet ihr auch über kreisab.de und die einzelnen Beiträge zu den jeweiligen Sendungen. Bei PayPal gibt es diese Möglichkeit auch, dieses Format zu unterstützen und schaut vorbei auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Und morgen sprechen wir dann vielleicht über den Sieg der deutschen Mannschaft im Endspiel gegen Dänemark, vielleicht aber auch nicht. Bis dann, tschüss.